Übermacht des Seins. Heidegger und das Trauma der Seinsfrage. Es geht in der Beschäftigung mit den schwarzen Heften, wie ich meine, nicht allein um eine besondere Biografie, einen dunklen Abschnitt der Ideengeschichte und die Psychologie eines Denkens. Heideggers Aufzeichnungen dokumentieren mehr als das. Denn sie stellen den Anspruch, zu überzeugen, zu begründen, zu denken. Und das sogar im emphatischen Sinne philosophischer Intensität. Was an diesen Texten verstört, ist nicht ihre Irrationalität, sondern die verzerrte Form von Vernunft, die sich in diesen zeigt. Eine philosophische Interpretation und Kritik kann deshalb nicht umhin, diese Texte als Ausdruck der Vernunft zu untersuchen. Das setzt aber voraus, sich auf Heideggers Denken und dessen Motive so weit einzulassen, dass sie als geteilte Möglichkeiten des Denkens nachvollziehbar werden. Nur so ist zu verstehen, was diese Überlegungen motiviert und wie weit sie auch gerechtfertigt sind. Für das Erwägen solcher Möglichkeiten braucht es dann aber einen ganz anderen Modus des Denkens als denjenigen, den Heidegger in den schwarzen Heften präsentiert. Denn eine philosophische Interpretation und Kritik muss Alternativen im Denken eröffnen, muss diese Alternativen differenzieren und ergreifen. Doch ist es genau diese Aussicht auf Alternativen, die Heideggers schwarzen Heften fehlt. Das erzeugt nicht nur den Eindruck, dieses Denken sei in sich geschlossen, und es verführt damit dazu, Heideggers Denken als Einheit zu begreifen und es als Ganzes entweder abzulehnen oder zu bejahen. Die Alternativlosigkeit gibt diesen Texten auch den Anschein von Konsequenz. Denn wenn es keine Alternativen gibt, dann scheinen die einzelnen Denkschritte notwendig aufeinander zu folgen. Diese vermeintliche Konsequenz fordert in besonderer Weise heraus, denn sie erzeugt den Anschein einer genuinen Strenge des Denkens. Die schwarzen Hefte wecken zumindest für mich als Leser das Gefühl, nicht nur angesprochen, sondern auch auf ein bestimmtes Denken verpflichtet zu werden, ohne Alternativen kennenzulernen und selbst erwägen zu können. Die Texte präsentieren Gedanken wie unter einem Zwang, der den logischen Zwang guter Argumente ersetzt. Was dagegen als alternativlos dargestellt wird, erscheint geradezu beliebig. Immer neue Ereignisse werden diskutiert, neue Begriffe geprägt, dauernd setzt Heidegger neu an. Wie das alles zusammengehört und warum es so sein muss, könnte einem Heidegger selbst wahrscheinlich nicht mehr plausibel machen. Die nicht nachvollziehbare Notwendigkeit der Argumentation einerseits führt zur Beliebigkeit der Behauptungen andererseits. Davon, dass sein Denken alternativlos sei, ist Heidegger allerdings nicht nur in den schwarzen Heften überzeugt. Der Eindruck, gerade hier erscheine sein Denken wie unter einem Zwang, trügt dennoch nicht. Denn für die bisher veröffentlichten Aufzeichnungen ist typisch, dass sie das Denken ausdrücklich mit der Erfahrung von Macht, Gewalt und Brutalität zusammenbringen. Der Zwang im Denken verbindet sich mit einer Reflexion auf Aggression als Modus philosophischer Erfahrung. Denn Heidegger versteht Ideologie, Krieg und Gewalt ausdrücklich als Momente, die zur philosophischen Erfahrung seiner Zeit dazugehören. Und so gelangt er zu einer keineswegs selbstverständlichen Überzeugung. Es ist das Denken, welches Macht, Gewalt und Brutalität erleidet und sich auch selbst als Träger von Macht, Gewalt und Brutalität präsentiert. Macht und Brutalität werden affirmiert, weil sie Medien des Denkens sind. Das ist für mich das Schockierende an den schwarzen Heften. Ein Beispiel für diese Verbindung von Denken und Macht findet sich in einer Notiz Heideggers aus dem Jahr 1938. Hier heißt es, die Zitat Grunderfahrung seines Denkens sei, wieder Zitat, die Übermacht des Seins vor allem Seienden. An dieser Formulierung überrascht wenig, dass Heidegger die Erfahrung des Seins zur Grunderfahrung der Philosophie erklärt und diese von der Erfahrung des Seienden unterscheidet. Was jedoch überrascht, ist die Engführung der ontologischen Differenz mit der Erfahrung von Macht und Ohnmacht. Denn die Erfahrung von Sein zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben eine Erfahrung der Übermacht ist, im Unterschied zur Ohnmacht des Seienden. Nimmt man diese Formulierung ernst, dann setzt Seinserfahrung einen Kontrast von Macht voraus. Maßgeblich für das Denken ist dabei, ohne dass das hier eigens begründet würde, die größere Macht des Seins. Weil sie sich mit dem Sein beschäftigt, besitzt die Philosophie damit eine einzigartige Affinität zur Macht. Das Denken ist der Übermacht des Seins zwar ausgesetzt, aber anders als das Bloßseiende, dennoch nicht ohnmächtig. Entgegen dem Anschein der Ohnmacht hat der Mensch im Denken Anteil an der Macht des Seins. Die Übermacht des Seins fordert nämlich nicht anderes, als ich zitiere, eine Ermächtigung und Auszeichnung des Menschen. Eine derart deutliche Verbindung von Sein und Macht als Grunderfahrung des Denkens findet sich sonst nicht in Heideggers Werk. Doch der präsentierte Gedankengang ist für Heideggers Philosophie andererseits zentral. Denn die gerade skizzierte Überlegung wiederholt die argumentative Grundstruktur von Sein und Zeit. Das Denken sucht, das Sein zu verstehen, weil dieses alles Seiende bestimmt. Aber weil Sein nur im menschlichen Dasein verstanden wird, bestätigt die Antwort auf die Seinsfrage, dass Dasein exemplarisches Seiendes ist. Reformuliert im Idiom der Macht wird daraus die ontologische Überwältigung durch die Übermacht des Seins, die sich erweist als Ermächtigung des Menschen. Heidegger wiederholt hier also eine Gedankenbewegung, die in einer hermeneutischen Variante, für die das Verstehen von Sein zentral ist, in Sein und Zeit entwickelt wird. Dennoch verwirft Heidegger dieses Werk, denn Sein und Zeit ist, so heißt es in demselben Abschnitt, an der Vollendung dieser Gedankenbewegung gescheitert. Den Mensch als Dasein zu denken, sei allein die erste Antwort auf die Frage gewesen, wie die Ermächtigung des Menschen geschehen könne. Der erste Anlauf in Sein und Zeit ist für Heidegger unzureichend, weil dieser Anlauf die Seinserfahrung und mit ihr die Bestimmung des Menschen verfehlt hat. Die Bestimmung der Seinserfahrung als Übermacht stellt also gegenüber Sein und Zeit einen zweiten Anlauf dar. Aber auch dieser dürfte kaum erfolgreich gewesen sein. Denn, so Heidegger weiter, die Übermacht des Seins bleibe, ich zitiere, bei aller verborgenen Bestimmtheit in das bisherige verstrickt, an es verzettelt, durch es getrübt und verbogen, jedes Mal, wenn sie, die Übermacht, zur eigenen Gestalt will. Doch wenn das so ist, dann scheint die Übermacht des Seins so groß nicht zu sein. Im Idiom der Macht liegt die Konsequenz daraus scheinbar auf der Hand. Wenn sich die Übermacht des Seins nicht einstellen will, dann braucht es wieder das, was Heidegger 1932 von einem philosophisch gelenkten Nationalsozialismus erwartet hatte, nämlich eben eine Ermächtigung des Seins. Man kann wohl sagen, dass es diese Hoffnung war, die Heidegger in die Arme der Ideologie getrieben hat. Heideggers Bestimmung der Grunderfahrung seines Denkens ist damit aber weniger die Beschreibung einer von ihm tatsächlich gemachten Erfahrung als Ausdruck einer nicht nur ideologieanfälligen und illusorischen, sondern auch paradoxen Hoffnung. Der Ermächtigung des vermeintlich Übermächtigen. Heidegger hält an der Hoffnung auf diese Seinserfahrung fest, weil sich nur so die Logik von Sein und Zeit noch vollenden kann. Auch wenn Heidegger sich 1938 nicht mehr an der politischen Ermächtigung des Seins beteiligen will, bleibt der Wunsch bestehen, das Sein an der Macht zu sehen. Das ändert sich. Das ändert sich, als es mit Ausbruch des Krieges tatsächlich zu einer Entfesselung der Macht kommt. Aber diese Erfahrung eines übermächtigen Geschehens führt eher zu gänzlicher Orientierungslosigkeit, als dass es eine klare philosophische Alternative vereinigt. Denn Heidegger versteht den Weltkrieg als Geschehen, ich zitiere, der unbedingten Ermächtigung der Macht. Und damit tritt also genau das ein, was doch zur philosophischen Grunderfahrung werden sollte, aber zuvor nicht erkennbar war. Doch als es eintritt, erweist sich dieses Geschehen nicht als Vollendung von Heideggers Gedankenbewegung und als Sinnfülle, sondern als totaler Sinnverlust. Heidegger reagiert darauf jedoch nicht dadurch, die Grundstruktur seines Denkens zu verändern, sondern er gibt dessen Konkretion auf. Anstatt die realen Machtverhältnisse zu erfassen, setzt Heidegger seine Hoffnung in einen neuen Machthaber, der, ich zitiere, weiß, was er wollen kann und der dieses Wissen keiner Öffentlichkeit preisgibt. Der echte Machthaber ist damit der zurückgezogene Denker, der ein unteilbares Wissen von der radikalen Unbestimmtheit der Macht besitzt. Die Ermächtigung und Auszeichnung des Menschen geschieht jetzt dadurch, die, Zitat, reine Herrschaft der Macht zu affirmieren, auch, ich zitiere wieder, ohne zu wissen, welchen Wesens diese Macht ist. Aus Geheimwissen wird also Unwissen von der Macht, aber Macht bleibt Seinserfahrung. Der verschwiegene Machthaber sucht also weiterhin das, was Heidegger bereits suchte, als er die Ermächtigung des Seins unterstützte. Eine Übermacht, so absolut, dass sie nur die Macht des Seins sein kann. Doch ist diese Macht im Krieg einmal entfesselt, verkehrt sie den ihr zugesprochenen Sinn ins Gegenteil. Die Macht in ihrer unbedingten Ermächtigung ist keine Bestätigung von Heideggers ontologischem Projekt, sondern, ich zitiere, sich niemals kennende Seinsverlassenheit des Seienden. Gerade der Weltkrieg wird, ich zitiere wieder, zu einer leeren Stelle in der Geschichte des Seins. Der Gedanke, Seinserfahrung sei Machterfahrung, führt demnach das ontologische Projekt keineswegs in einem neuen Anlauf zum Erfolg, ermächtigt es. Sondern dieser Gedanke führt dieses Projekt in die Aporie und führt zur Erfahrung der Seinsverlassenheit zurück. Was sich als höchster Sinn erweisen sollte, erweist sich als reine Sinnlosigkeit. Doch das lässt Heidegger nur selten an der Engführung von Sein und Macht zweifeln. So heißt es einmal, der Mensch müsse sich jenseits von Macht und Ohnmacht finden, um zu philosophieren. Aber auch das ist davon abhängig, ob der Philosoph vom Sein gewürdigt wird, bleibt also wieder von dessen Übermacht abhängig. Heidegger kommt also durchaus Zweifel daran, dass sich Macht als Signatur des Seins erweist. Dies müsste eigentlich dazu führen, an der Logik seines Fragens zu zweifeln oder die Seinserfahrung in etwas anderem als der Macht zu suchen. Doch genau dies versucht Heidegger nur sehr zögernd, ohne dass sich klare Alternativen ergeben würden. Die schwarzen Hefte zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Seinserfahrung vielmehr in allem Möglichen und sogar im Gegenteil der Übermacht suchen. So heißt es in demselben Notizheft, in dem von der Ohnmacht des Seienden die Rede ist, es gelte, Zitat, die große Freude, an den kleinen Dingen zu lernen. Denn auch so könne sich, Zitat, eine Verwandlung des Daseins einstellen. Das ist, wie ich meine, keine Rhetorik, welche die Gewalt in Heideggers Denken durch schiere Harmlosigkeit überspielen soll. Wenn Heidegger die Seinserfahrung an gänzlich verschiedenen Orten sucht, dann ist das vielmehr Ausdruck einer fundamentalen Orientierungslosigkeit. Diese entsteht dadurch, dass Heidegger an den Prämissen seines Denkens auch dann festhält, wenn sich das Phänomen der Macht so gar nicht dem fügen will, was Heidegger von ihm erwartet. Heideggers Erwartungen werden eher gänzlich unbestimmt und konfus, als dass er die Überlegung aufgibt, es gebe eine Erfahrung des Seins und daran, ob sich diese finden lasse, entscheide sich alles. Heidegger sucht also weiter, verzweifelt, im Kleinen wie im Großen, eine Erfahrung, welche die Grundbewegung seines Denkens zu seinem Abschluss bringt. Dies gelingt in seiner Zeit nicht. Es gelingt in den Vorlesungen zur Metaphysik des Daseins und in den Beiträgen zur Philosophie nicht. Und es gelingt auch in der Verbindung von Sein und Macht nicht. Ja, das Seinsdenken zu vollenden, wird Heidegger nie gelingen. Im Gegenteil, so meine ich, verstrickt sich Heidegger immer tiefer in die Eigenlogik seines Fragens, sodass, was dieses Fragen fassen soll, immer beliebiger wird. Das Scheitern der Seinsfrage ist nirgends traumatischer als in den schwarzen Heften. Entsprechend gilt es, die Struktur dieser Frage genauer zu bestimmen, um dieses Scheitern zu verstehen. Dabei ist, so meine ich, entscheidend, dass diese Frage eine zirkuläre Logik hat. Die genuine Logik von Heideggers Fragen nach dem Sein möchte ich deshalb den ontologischen Zirkel nennen und verschiedene Deutungen dieses Zirkels unterscheiden. Diese Figur erschließt nicht nur die Grundstruktur von Heideggers philosophischem Projekt, sondern macht auch seine Deutung der Philosophiegeschichte als Seinsgeschichte verständlich. Die Figur des ontologischen Zirkels erklärt außerdem sowohl den Zwang zum Neuanfang in der Suche nach der Seinserfahrung, als auch die Beliebigkeit dieses Neuanfangs in den schwarzen Heften. Die Struktur des ontologischen Zirkels ergibt sich aus der Verbindung der Unterscheidung von Sein und Seiendem mit dem Versuch, die Seinsfrage zu beantworten. Die ontologische Differenz unterscheidet das Seiende vom Sein, weil das Seiende in seinem jeweiligen Sein bestimmt ist, ist es möglich, am Seienden den Sinn von Sein zu verstehen. Das ist die zentrale Prämisse der Frage nach dem Sinn von Sein. Doch so schlüssig diese Bestimmung innerhalb eines geschlossenen ontologischen Diskurses ist, sie verdeckt ein wesentliches Problem, das sich daraus ergibt, dass das Seiende immer partikular ist. Die Seinsfrage muss an ein jeweils bestimmtes Sein, das gerichtet werden. Sie zielt aber nicht auf ein partikulares Verständnis von diesem Seienden in seinem Sein, sondern auf den Sinn von Sein überhaupt. Ontologisches Denken ist daher in Heideggers Rekonstruktion strukturell spekulativ. Es unternimmt eine nicht restringierte Generalisierung, um von einem partikularen Seienden zum Sein überhaupt überzugehen. So wird der Versuch gemacht, Existenz als eine metaphysische Eigenschaft zu begreifen, als eine Eigenschaft, die alles hat, insofern es existiert. Aber auch eine solche Eigenschaft, das bloße Faktum der Existenz, muss sich in der Erfahrung ausweisen, wenn die Seinsfrage phänomenologisch beantwortet werden soll. Das Faktum der Existenz muss zu einer phänomenalen Signatur werden, die sich als genuine Seinserfahrung erweist. Andernfalls bleibt es bloße Behauptung, es gebe einen Sinn von Sein. Um die ontologische Spekulation phänomenologisch einzuholen, muss sich die Seinsfrage zudem an einem bestimmten Seienden orientieren, an welchem das Faktum der Existenz zuerst phänomenologisch ausweisbar wird. Dieses ist, wie es in seiner Zeit heißt, das exemplarische Seiende der Ontologie, weil es auf den Sinn von Sein überhaupt hin befragt werden kann. Damit stellt sich aber unweigerlich die Frage, und Heidegger stellt diese Frage in seiner Zeit explizit, welches Seiende das Exemplarische ist, ich zitiere, an welchem Seienden der Sinn von Sein abgelesen werden kann. Die Antwort auf diese Frage nun ist keineswegs eindeutig. Denn wenn jedes Seiende qua Seiendes von Sein bestimmt ist, müsste sich der Sinn von Sein auch an jedem Seienden erkennen lassen. Damit ergibt sich aber aus dem Gedanken der ontologischen Differenz, der Partikularität des Seienden und dem phänomenologischen Anspruch der Ontologie eine eigene argumentative Schwierigkeit, nämlich zu begründen, welches Seiende das Exemplarische ist. Diese löst sich innerhalb des ontologischen Diskurses nur dann, wenn die Spekulation gelingt. Erst wenn an dem gewählten exemplarischen Seienden jene Erfahrung freigelegt wird, die dem Faktum der Existenz entspricht, lässt sich nicht nur eine Antwort auf die Seinsfrage geben, sondern auch die Wahl des exemplarischen Seienden dadurch rechtfertigen, dass sich eben an diesem die Seinserfahrung lokalisieren ließ. Andernfalls behält die Antwort hypothetischen Charakter, weil der Ausgangspunkt der Frage, das exemplarische Seiende, nicht als Moment jener, ich zitiere, Rück- oder Vorbezogenheit von Sein erscheint, sondern als beliebige Setzung. Es ist deshalb für seine Argumentation entscheidend, dass Heidegger bereits auf den ersten Seiten von Sein und Zeit eine Beantwortung der Seinsfrage aus der Temporalität des Seins antizipiert. Heidegger muss nichts weniger als eine Antwort auf die Seinsfrage voraussetzen, um das menschliche Dasein, dessen Seinssinn bekanntlich Zeitlichkeit ist, als das exemplarische Seiende zu bestimmen. Bereits der allererste Schritt der Seinsfrage, der Ansatz der Frage beim richtigen Befragten, ist also von der Antizipation einer Antwort nicht zu trennen. Diese Antwort kann sich umgekehrt aber nur in der Analyse des exemplarischen Seienden ergeben. Und das, so meine ich, ist der ontologische Zirkel. Es liegt in der logischen Struktur dieser Begründungsfigur, dass der ontologische Diskurs im Ganzen von seinen Ergebnissen abhängig wird. Wenn noch nicht einmal jene Phänomene feststehen, an denen sich die Seinsfrage zu orientieren hat, setzt der spekulative Charakter seiner Frage den Ontologen immer unter immer größeren Erfolgsdruck. Wird das Ziel einer Beantwortung der Seinsfrage dagegen nicht erreicht und bestätigt sich die Ansetzung des exemplarischen Seienden nicht, sodass sich der ontologische Zirkel nicht schließt, dann muss auch der im ersten Anlauf gewählte Ausgangspunkt problematisch werden. Genau das geschieht nach Sein und Zeit. Zwar beschreibt Heidegger hier Zeitlichkeit überzeugend als diejenige phänomenale Signatur, die Dasein auszeichnet, aber nicht nur das Dasein, sondern alles Seiende muss sich als zeitlich oder temporal erweisen. Nur wenn dies gelingt, wird der temporale Sinn als Antwort auf die Seinsfrage plausibel und es bestätigt sich, dass Dasein wirklich das exemplarische Seiende ist, an dem lediglich mit größerer Deutlichkeit hervortritt, was Sein überhaupt ausmacht. Doch bereits in Sein und Zeit entdeckt Heidegger Seinsbereiche, die sich aus der Zeitlichkeit des Daseins nicht oder nur sehr schwer erklären lassen. Etwa die Natur, die in der Daseinsanalytik nur noch, ich zitiere, als Grenzfall des Seins erscheint. Anstatt dass sich der ontologische Zirkel also an seinem exemplarischen Beispiel vollendet und in immer neuen Beispielen bestätigt, also wirklich zu einem hermeneutischen Zirkel wird, geschieht das Gegenteil. Nicht nur die Antwort auf die Seinsfrage erweist sich als unzureichend, sondern ihr Ausgangspunkt wird zweifelhaft. Damit ist Heideggers ontologisches Projekt, zumindest im ersten Anlauf, gescheitert. In der Logik des ontologischen Zirkels besteht eine mögliche Reaktion auf dieses Problem darin, am exemplarischen Rang des menschlichen Daseins festzuhalten, aber ein anderes Merkmal menschlichen Seins für ausschlaggebend zu halten. So lässt sich, meine ich, der Versuch einordnen, nicht Zeit, sondern Macht als Medium der ontologischen Differenz und Ziel des ontologischen Fragens zu beschreiben. Das erfordert aber nicht nur, dass alles Seiende wesentlich machtbestimmt ist, was Heideggers Interesse an Nietzsches Gedanken der Willen zur Macht erklärt. Im Besonderen muss sich erweisen, dass menschliche Existenz immanent durch Macht bestimmt sein kann. Und deshalb wird die Ermächtigung des Seins im menschlichen Leben zum Maßstab einer philosophischen Transformation dieses Lebens. Denn es ist nur durch eine solche Ermächtigung, dass sich vollenden könnte, was in Sein und Zeit nicht gelungen ist. Es hätte sich etwas finden lassen, das alles Seiende ausmacht, aber vom Menschen her in ausgezeichneter Weise verständlich wird: Macht. Deren Erfahrung müsste dann zur Grunderfahrung des Denkens werden, ganz so wie Heidegger es zuvor sich von der Zeitlichkeit des Daseins erwartet hat. Doch auch wenn die Machtergreifung der Nationalsozialisten gelingt, die Ermächtigung des Seins bleibt ein in sich widersprüchlicher Gedanke. Dieser Widerspruch wird jedoch erst dann relevant, wenn Heidegger selbst in der Gefahr ist, Opfer von Gewalt zu werden. Der Weltkrieg ist zwar ein Phänomen der Macht, zugleich aber so sinnlos und bedrohlich, dass Heidegger Ermächtigung zu einem Geschehen umdeutet, das nur noch Seins Verlassenheit anzeigt, aber nicht mehr als Bestätigung der Ontologie, seines eigenen ontologischen Projektes, dienen kann. Das führt jetzt aber nicht oder nur sehr zögerlich dazu, Sein und Macht gänzlich zu trennen. Die entfesselte Macht des Kriegs bleibt vielmehr ex negativo und in Erwartung einer eschatologischen Wendung Seinserfahrung. Auch diese Entwicklung lässt sich, so meine ich, in der Logik des ontologischen Zirkels erläutern. Anstatt zu einer Erfahrung zu werden, welche die ontologische Spekulation trägt und sich in der Analyse immer neuer Phänomene bestätigen kann, kommen Sein und Macht nicht zur Deckung. Der ontologische Zirkel weitet sich nicht auf alles Seiende aus und erweist sich als hermeneutisch positiv, sondern er wird zum Regress, der die These Machterfahrung sei Seinserfahrung als bloße Setzung erscheinen lässt. Das philosophische Trauma von Sein und Zeit droht sich damit zu wiederholen. Heideggers erste Reaktion besteht in einer Derealisierung. Heidegger weicht der Verunsicherung und Verletzlichkeit des Denkens dadurch aus, eine Welt zu imaginieren, in der sein Denken die Macht hat. Doch diese Welt übersteht den Abgleich mit der Realität des Krieges nicht. Die Seinsfrage wird nun endgültig zur Aporie, weil ihr keine Erfahrung mehr entspricht. In der Logik der Seinsfrage gibt es jedoch eine zweite Möglichkeit, auf das Scheitern der ontologischen Spekulation zu reagieren. Diese Möglichkeit modifiziert den ontologischen Zirkel, indem sie sich an einem anderen Seienden als exemplarisch orientiert. Beispielhaft dafür ist, so meine ich, der Ursprung des Kunstwerks und Heideggers Interesse an der Kunst und an der Dichtung. Hier wird nicht dem menschlichen Dasein, sondern Kunstwerken eine exemplarische Funktion für die Seinsfrage zugeschrieben. In der Kunst soll sich erweisen, dass Sein in eine Geschichte der Wahrheit eingebunden ist, ganz so, wie es nach Heideggers Überzeugung Kunstwerke in welteröffnender und Geschichte stiftender Weise sind. Aber auch die Ansetzung dieses exemplarischen Seinsbereichs ist mit denselben Schwierigkeiten belastet wie Sein und Zeit. Wenn hier in der Kunst wirklich die Seinsfrage beantwortet ist, dann muss sich ihr Charakter als Wahrheitserfahrung als etwas erweisen, das nicht der Kunst allein zu eigen ist, sondern in allem geschieht. Das bringt Heidegger dazu, bereits im Kunstwerkaufsatz auch der, ich zitiere, staatsgründenden Tat, der Gotteserfahrung und dem wesentlichen Opfer eine geschichtliche Wahrheit zuzusprechen. Aber dies zu tun, wird keinem dieser Phänomene letztlich gerecht. Die Erfahrung der Kunst wird nicht unvoreingenommen beschrieben, sondern für ontologische Zwecke instrumentalisiert. Heideggers Hölderlin-Interpretation, so meine ich, macht es überdeutlich. In der Logik des ontologischen Zirkels gibt es jedoch eine dritte Möglichkeit, auf das Scheitern der ontologischen Spekulation zu reagieren. Diese Möglichkeit besteht darin, den ontologischen Zirkel als Progress zu verstehen. Die ontologische Spekulation ist dann mit jeder Beantwortung der Seinsfrage zwar gelungen, weil sich ein Sinn von Sein ergibt, aber zugleich ist jede dieser Antworten vorläufig. Es gibt dann immer die Möglichkeit, neu und anders anzufangen. Jede der Antworten auf die Seinsfrage, wie sie für das kennzeichnet ist, was Heidegger eine Epoche der Seinsgeschichte nennt, zeichnet sich nach den Vorgaben des ontologischen Zirkels dadurch aus, dass sie sich an einem anderen exemplarischen Seienden orientiert. Hebt man dies aber gegen Heideggers Verfallsgeschichte der Philosophie hervor, dann lassen sich die verschiedenen seinsgeschichtlichen Epochen auf einer einheitlichen Theorieebene rekonstruieren. Die oft einfachen und wenig plausiblen Grundmustern folgenden Beschreibungen, die Heidegger gibt, und die ontologischen Paradigmen, die Heidegger unterscheidet, lassen sich deshalb auf formale Weise so rekonstruieren. Platons Seinsbegriff ist am idealen Sein der Ideen entwickelt. Aristoteles orientiert sich an der Substanz, die Ontotheologie am göttlichen Seienden, Descartes an der Res Cogitans, Kant an der transzendentalen Einheit der Apperzeption und so fort. Die wohl als letzten dieser ontologischen Epochen bilden die Metaphysik Nietzsches, die sich am Phänomen des Willens orientiert, und der historische Materialismus, für den die Aneignung des Seins durch Arbeit die philosophische Grunderfahrung ist. Heideggers Gegenwart orientiert sich dagegen, wie er meint, selbstverständlich an der Technik, sodass alles als machbar erscheint. Wenn sich die verschiedenen seinsgeschichtlichen Epochen also jeweils an einem bestimmten exemplarischen Seienden orientieren, von dem aus generalisierend ein Verständnis von Sein überhaupt artikuliert wird, dann wird auch verständlich, wieso jede dieser Antworten auf die Seinsfrage unbefriedigend bleiben muss. Denn jeder an einem Seienden entwickelte Seinsbegriff erzeugt notwendig eine explanatorische Inkongruenz, wie diejenige, an der das Projekt von Sein und Zeit ebenso wie seine späteren Varianten scheitern. Unter jeder Generalisierung tauchen andere Phänomene auf, die sich nicht überzeugend aus dem jeweiligen Seinsbegriff erklären lassen. Aber auch nur deshalb kann jede Beantwortung der Seinsfrage dazu führen, die Frage eben neu, anders und komplexer zu stellen. Den ontologischen Zirkel als einen Progress zu verstehen, führt also unweigerlich nicht nur zu einer besonderen Form des ontologischen Pluralismus, zur Annahme, es gebe nicht nur verschiedene Seinsbereiche, sondern eine Vielzahl verschiedener Seinsbegriffe, also Begriffe von Sein überhaupt. Jede Antwort auf die Seinsfrage führt als eine vorläufige dazu, die Frage neu, anders und komplexer zu stellen. Es ist dann aber inkonsequent, wenn Heidegger die Philosophiegeschichte als Verfallsgeschichte deutet. Die Geschichte der Philosophie erscheint vielmehr als Prozess der Ausdifferenzierung verschiedener Antworten auf die Seinsfrage als Leitfrage, deren jede ihre eigene Notwendigkeit hat, die sich aus dem exemplarischen Seienden ergibt, an dem sich diese Form, diese Variante der Frage orientiert. Deutet man den ontologischen Zirkel als Progress, wird dieser also zur Logik einer konstitutiv unabschließbaren Ausdifferenzierung des Weltverstehens. Diesen Gedanken kann man zum Beispiel hermeneutisch weiterentwickeln. Es ist dann die Sprache, die sich als jenes Medium erweist, in dem seinsgeschichtliche Epochen und ihre verschiedenen ontologischen Begriffe aufeinander bezogen und zu simultanen Möglichkeiten des Denkens werden. Für Heideggers Philosophie nach Sein und Zeit ist es typisch, dass alle drei Varianten des ontologischen Zirkels parallel durchgespielt werden. Die Deutung des ontologischen Zirkels als Progress stellt dabei einerseits eine besondere Zumutung dar, denn nach dieser Logik der Seinsgeschichte ist auch Heideggers eigene Deutung des Seins aus der Zeit nur eine Antwort auf die Seinsfrage unter anderem. Sie ist zwar den anderen Epochen der Seinsgeschichte ebenbürtig, aber auch mit diesen strukturgleich. Heidegger kann nach dieser Logik weder die Philosophiegeschichte vollenden, noch einen radikalen Bruch mit ihr vollziehen. Andererseits stellte die Deutung des ontologischen Zirkels als Progress die einzige Möglichkeit dar, das Trauma zu überwinden, das die Seinsfrage erzeugt, solange sie die Illusion erweckt, eine definitive Antwort und ein Ende des Fragens erreichen zu können. Eine solche Antwort lässt sich vielleicht erhoffen und erahnen, aber nicht philosophisch begründen. Davon das einzusehen, ist Heidegger in den 1930er und 40er Jahren allerdings weit entfernt. Deutlich wird das in jenem Gedanken, der für die Konzeption der Seinsgeschichte zumindest in jener Zeit zentral ist, im Gedanken des anderen Anfangs. Folgt man Heideggers Konzeption in den Beiträgen zur Philosophie, dann ist dieser Anfang ein noch ausstehender und neuer, aber einmaliger Anfang. Dieser Anfang würde die mit dem ersten Anfang begonnene Seinsgeschichte dadurch überbieten, diese Geschichte auf einen Weg zu ihrer Vollendung zu bringen. Der andere Anfang beginnt also die Bewegung der ontologischen Spekulation in einer Weise, die den ontologischen Zirkel zu schließen verspricht, wenn durch den anderen Anfang wirklich die gesamte Seinsgeschichte und ihre verschiedenen Paradigmen umfasst werden. Der Pluralismus der seinsgeschichtlichen Epochen führt in den Monismus, eine Antwort auf die Seinsfrage, die alle anderen Antworten umfasst und ihnen aus der Perspektive des anderen Anfangs einen Ort zuweist. Auch wenn Heidegger die Notwendigkeit eines Neuanfangs und einer fundamentalen Umorientierung der Seinsfrage also einsieht, so deutet er mit dem Gedanken des anderen Anfangs die Logik der Seinsfrage und der Seinsgeschichte dennoch nicht als Progress. Im Hinblick auf den ontologischen Zirkel ist der Gedanke des anderen Anfangs sogar widersprüchlich. Denn dieser Gedanke setzt die Deutung des ontologischen Zirkels als Progress einerseits voraus. Sonst gäbe es nicht verschiedene Antworten auf die Seinsfrage und keine in Epochen unterschiedene Seinsgeschichte. Andererseits verneint der andere Anfang den Progress. Sonst gäbe es nicht die Hoffnung, eine diesmal endgültige Antwort auf die Seinsfrage zu geben. Nimmt man, wie ich das tun würde, die Deutung des ontologischen Zirkels als Progress dagegen ernst, dann konkretisiert sich der Gedanke eines Neuanfangs in ganz anderer Weise. Denn wenn sich von jedem Seienden aus eine ontologische Spekulation beginnen lässt und kein Seiendes ontologisch privilegiert ist, dann ist die Geschichte des Seins offen. Es gibt dann nicht nur einen anderen Anfang, sondern es bietet sich immer wieder die Möglichkeit und sogar die Notwendigkeit, neu anzufangen. Die Erfahrung der Seinsfrage wird so zu einem positiven Zirkel, durch den sich der Sinn des Seienden anreichert, weil dieses in immer neuen Weisen beschreibbar wird. Den ontologischen Zirkel als Progress zu deuten läuft, unter der Voraussetzung, dass das Seiende unendlich ist, sogar darauf hinaus, eine transfinite Zahl an Beschreibungen zu erlauben. Für dieses Selbstverständnis der Ontologie kann sich die Freiheit des Denkens nicht mehr in einem einmaligen Anfang erweisen. Die Freiheit des Denkens erweist sich vielmehr immer dann, wenn jemand von der Möglichkeit Gebrauch macht, an ein Seiendes die Frage zu stellen, ob sich im Hinblick auf dieses auch die unendliche Zahl des anderen Seienden beschreiben lässt. Deutet man ihn so, dann wird der ontologische Zirkel sogar zu jener logischen Struktur, die es der Ontologie erlaubt, den Korrelationismus von Subjekt und Objekt zugunsten einer transfiniten Größe an Beschreibungen zu überwinden. Das heißt selbstverständlich nicht, dass alle derart zu generierenden Beschreibungen gleich valide wären. Aber aus ontologischen Gründen ist keine zurückzuweisen. Heidegger hat den Gedanken einer transfiniten Offenheit der Seinsgeschichte nie erreicht. Vielmehr bleibt seine Deutung des ontologischen Zirkels noch am Ende seines Werks ambivalent. Beispielhaft deutlich wird dies in Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Heidegger akzeptiert hier zwar einen ontologischen Pluralismus und damit, dass ihm keine Vollendung der Philosophie gelungen ist. Es gebe, Zitat, keinen Maßstab, der es erlauben würde, wieder Zitat, die Vollkommenheit einer Epoche der Metaphysik gegen eine andere abzuschätzen. Aber diese Epochen sind andererseits nur Epochen der Metaphysik. Heidegger kann deshalb immer noch sagen, dass es ihm gelungen ist, ein anderes Philosophieren, das hier Denken genannt wird, begonnen zu haben. Oder in der Terminologie der früheren Konzeptionen der Seinsgeschichte, Heidegger hat den anderen Anfang zwar nicht vollzogen, aber vorbereitet. Es ist also falsch zu sagen, Heideggers Denkwerk erreiche zuletzt eine Offenheit, die in den schwarzen Heften noch nicht erreicht gewesen ist. Als Deutung von Heideggers Philosophieverständnis überzeugt das nicht. Dennoch liegt gerade diese Offenheit in der Konsequenz seiner Überlegung. Die Deutung des ontologischen Zirkels als Progress stellt jene nicht ergriffene Alternative dar, das traumatische Scheitern von Sein und Zeit ebenso wie die späteren Anläufe zur Schließung des ontologischen Zirkels zu überwinden. Und nur in dieser Deutung wäre auch die Freiheit eines genuinen Neuanfangs im Denken verständlich geworden, die Heidegger zwar für sich beansprucht hat, deren Möglichkeit er aber nie einsichtig machen konnte. Diese Freiheit ist dann aber eine, die jede und jedem zu jeder Zeit zukommt. Wenn es keinen anderen Anfang gibt, ist Heideggers eigenes Denken nicht durch die Seinsgeschichte privilegiert. Das zuzugestehen, war Heidegger in den schwarzen Heften, soweit wir sie bisher kennen, nicht bereit. Vielmehr kann niemand außer ihm selbst und seinen Nachfolgern den philosophischen Neuanfang vollziehen oder zumindest vorbereiten. Das Scheitern der Vollendung des ontologischen Zirkels motiviert hier zwar die bedingungslose Zuwendung zu einem Neuanfang. Gleichzeitig ist völlig unklar, wie dieser Neuanfang gelingen soll. Dennoch will Heidegger nicht zugestehen, dass auch dieser Neuanfang vorläufig ist, sodass ein solcher Anfang jeder und jedem überall möglich wäre. Dadurch verliert der Gedanke eines Neuanfangs in der Seinsgeschichte aber seinen Sinn in gerade dem Moment, in dem dieser zur einzigen Möglichkeit des Denkens wird. Das bestätigt sich an dem, was Heidegger in den schwarzen Heften über Brutalität sagt. Diese Diskussion variiert den Gedanken der Macht des Seins, bringt diesen aber mit dem anderen Anfang explizit in Verbindung. Brutalität wird in dieser Diskussion zum Kennzeichen einer Erscheinung des Seienden in der Form des nackten Faktums, des Faktum Brutum. Diese Reduktion der Erfahrung auf Fakten ermöglicht Technik, Organisation und Kontrolle, wie sie während des Kriegs allgegenwärtig sind. Die philosophische Erfahrung der Materialschlacht des Zweiten Weltkriegs besteht dieser Überlegung folgend darin, in ihr, ich zitiere, die Materie in ihrem Wesen zu sehen. Der Krieg ist also nicht deshalb brutal, weil er Menschenleben vernichtet, sondern weil die technisch manipulierte Materie zur sinnlosen Gewalt wird. Die Totalisierung der Kriegsführung und die Unterwerfung des Lebens unter eine Logik von Organisation und Kontrolle hat eine ontologische Bedingung, die Heidegger für entscheidend hält. Das als manipulierbare Materie verstandene Seiende wird, ich zitiere, dem darin herrschenden Sein, nämlich der Brutalitas gemäß, verstanden. Im Krieg ist ein Seinsverständnis herrschend geworden, das zum Kennzeichen der Wirklichkeit des jedes Wirklichen, ich zitiere, die Brutalitätsfähigkeit macht. Heidegger sieht in diesem Seinsverständnis zwar den ontologischen Sinn des Kriegs, in dieser Brutalität als solcher liegt jedoch kein Neuanfang. Im Gegenteil, wird die Brutalität des Seins als Sinnverlust erfahren. Hatte Heidegger von der Ermächtigung des Seins eine Ermächtigung des Menschen erwartet, geschieht in der Brutalität des Krieges das genaue Gegenteil. Im Zeitalter der Brutalität sei, ich zitiere, der Mensch der Maschine völlig dienstbar geworden. Gleichzeitig aber ist er im Schein gefangen, Zitat, sie zu meistern. Die Brutalität bewirkt also keine Auszeichnung des Menschen, sondern setzt die, Zitat, Bestialität im Menschen frei. Doch obwohl Heidegger dies diagnostiziert, entwirft er keine Alternative zur Engführung von Sein und Macht. Zwar enthüllt das Wüten des Kriegs die Herrschaft der Macht als sinnlos, dennoch ist im Zeitalter der Brutalität ein Neuanfang in der Philosophie nur in dieser Brutalität selbst zu finden. Ein Neuanfang könne, Zitat, nicht in einer Loslassung der Macht liegen, sondern nur, ich zitiere wieder, in einer Verwandlung der Macht in Würde. Eine solche Verwandlung würde der Erfahrung von Macht nun doch noch jenen anfänglichen Sinn geben, den Heidegger seit Anfang der 1930er Jahre in ihr sucht. Und diese Verwandlung, so versichert Heidegger sich selbst, sei, ich zitiere, das Kommende. Doch setzt diese Hoffnung auf eine Verwandlung der Macht in Sinn die eschatologische Gewissheit voraus, dass, ich zitiere, wenn die Geschichte einem Ende zugeht, schon ein Anfang wesen muss. Der Neuanfang mit dem anderen Anfang ist damit eingebunden in die Logik eines Umschlags, der Vollendung einer Epoche der Seinsgeschichte in eine neue. Nur, Zitat, der Untergang der Geschichte kann, wieder Zitat, zu einem Übergang in einen anderen Anfang werden. Was Heidegger beschreibt, ist also kein Neuanfang aus freien Stücken. Das Anfangen geschieht vielmehr wieder als eine andere Art von Notwendigkeit, die sich auch dann an der Macht orientiert, wenn diese für die Augen aller anderen jeden Sinn verloren hat. Der Gehorsam gegenüber dem anderen Anfang wird zur Kehrseite der Brutalität der Metaphysik. Nicht mehr reale Macht und deren Ermächtigung sind für die Philosophie verbindlich, sondern eine andere, der Welt entfremdete Macht. In der Brutalität des Kriegs zeigt sich die Macht des Seins zwar nur in ihrer perversen Inversion, aber sie zeigt sich darin eben doch für diejenigen, die Augen haben, zu sehen. Es liegt in der Konsequenz dieses Gedankens, dass die Erfahrung der Brutalität nur für denjenigen wirklich bedeutsam ist, der in dieser den anderen Anfang zu erkennen in der Lage ist. Dazu braucht es, so Heidegger, ein Zitat, anfänglich anderen Mut. Mut zu was? Bleibt offen. Ob dieser Mut eine jeder und jedem offenstehende Möglichkeit ist, bleibt ebenso offen. Deutlich ist allein, dass Heidegger sich selbst als der Brutalität des Seins in besonderer Weise ausgesetzt sieht, weil er von sich selbst einen anderen Anfang, zumindest dessen Vorbereitung, erwartet. Und diesen Anfang im Umschlag von entfesselter Macht und Brutalität in eine Seinserfahrung zu finden sucht. So vage diese Hoffnung und ihre Erfüllung in einem anderen Anfang ist, der den ontologischen Zirkel schließen würde, so klar ist doch, dass das Denken, Heideggers eigenes Denken zumal, der Ort dieses Umschlags sein werden. Dadurch werden Macht und Brutalität aber nicht nur zu Phänomenen, die nirgends präsenter sind als in ihren philosophischen Implikationen. Macht und Brutalität sind Medien des Denkens. Heidegger affirmiert Macht und Brutalität zwar nicht direkt, aber durch die Verwandlung gerade dieser Phänomene wird ontologischer Sinn freigesetzt. Zu denken heißt aber deshalb immer noch, sich Macht und Brutalität zuzuwenden und gerade in diesen den Neuanfang, den einen Neuanfang zu suchen. Das setzt aber voraus, diese Phänomene allein aus der Hoffnung auf den anderen anfangen zu deuten. Eine solche Perspektivnahme auf Macht und Brutalität wird in den schwarzen Heften nach dem Zweiten Weltkrieg am deutlichsten. Etwa in der Bemerkung, ich zitiere, der Terror des endgültigen Nihilismus, also der Terror für ein Denken des Neuanfangs, sei, ich zitiere, unheimlicher als alle Massivität der Henkerknechte und der KZ. Diese erschreckende Bemerkung macht wie selbstverständlich die Voraussetzung, dass die Möglichkeit eines anderen Anfangs allein in der Erfahrung desjenigen gesehen wird, der sich diesem Nihilismus in besonderem Maße ausgesetzt sieht. Der Sinn der Phänomene liegt jetzt nicht mehr in diesen selbst, sondern in jener Transformation, deren Ort allein Heideggers Denken ist. Auch wenn Heidegger, ich zitiere, das deutsche Volk und Land zu einem einzigen KZ erklärt, dann liegt dieser Vertauschung von Opfer und Täter die Prämisse zugrunde, dass die eigene Perspektive aus ontologischen Gründen vorzugswürdig ist. Denn nur in dieser Perspektive kann der einzige andere Anfang sichtbar werden. Hier geschieht tatsächlich eine Umkehr, aber kein Untergang der Metaphysik im Übergang in den anderen Anfang, sondern eine völlige Verkehrung dessen, was die Shoah, der nationalsozialistische Terror und der Zweite Weltkrieg bedeuten. Es kommt nicht zur ontologischen Bestätigung, sondern zur Inversion der Phänomenologie. Um diesen Zwang zu lösen und den Geschehnissen des 20. Jahrhunderts gerechter zu werden, braucht man aber auf den Gedanken der Seinsgeschichte nicht gänzlich zu verzichten. Denn Heideggers manische Perspektivnahme erscheint nur so lange als zwingend, wie davon auszugehen ist, die Vollendung der Seinsgeschichte geschehe durch einen Umschlag der Gegenwart, sodass der andere Anfang sich notwendig auf das beziehen muss, was die Gegenwart beherrscht. Nur dann, wenn dieser Anfang nicht wiederholbar ist, kommt der geschichtlichen Situation eine einzigartige Rolle in der Antizipation oder Vorbereitung des anderen Anfangs zu. Von der Gegenwart ist dann nichts anderes zu erwarten, als dass sie die Philosophie unter einen Zwang setzt, der allein zu einem Neuanfang führen kann. Solange dieser Zwang nicht aufgelöst ist, und er hat sich, wie ich meine, für Heidegger nie gänzlich gelöst, so lange kann Heidegger sich den Phänomenen nicht unvoreingenommen zuwenden und muss sie in eine Logik zwängen, die nur einen endgültigen Neuanfang kennt. Die Alternative in seinem eigenen Denken besteht darin, nur den einen, aber entscheidenden Schritt zu tun, die Logik der Seinsgeschichte anders zu deuten. Vielen Dank.